Und willkommen bei Hauptsache Grooved, deinem Musiker-Podcast. Wir sind Andy.
Und Dustin.
Genau. Und wir hoffen, ihr habt alle auch die letzten beiden heißen Tage gut rumbekommen. Wie war's bei dir?
Hör mal auf, rumzujammern.
Ich jammer überhaupt nicht. Ich fand's super.
Ja, ich auch. Also ich bin ja diejenigen, die hier schon länger zuhören oder mich irgendwie kennen, wissen ja, dass ich ja ein totales Sommerkind bin. Was... ich sag mal, sehr im Gegensatz dazu steht, dass ich Sonne, also meine Haut Sonne nicht besonders gut verträgt. Also meine Haut hat zwei Aggregatzustände, Kalkweiß oder Sebastian von Ariel, also die rote Krabbe. Dazwischen gibt's halt irgendwie leider nichts. Das heißt, ich müsste im Grunde genommen nicht aus religiösen Gründen, sondern aus UV-schutztechnischen Gründen immer im Grunde genommen so eine Burka tragen. Immer ein schattiges Plätzchen suchen. Aber ansonsten mag ich Wärme. Und wahrscheinlich mag ich Wärme auch deswegen, weil ich so über, glücklicherweise auf Holz klopfen hier, ne? Was gar nicht, ob das Holz ist. Egal, weil ich keine Effekte habe. Ich habe keinen Kreislauf oder Kopfschmerzen da oder dergleichen. Ich kann auch, wenn gefühlte 80.000 Grad im Schlafzimmer sind, kann ich trotzdem schlafen wie ein Bär. Wobei ich dazu sagen muss, das waren jetzt so die ersten knallheißen Tage in der neuen Wohnung. Und die Wohnung bleibt echt angenehm kühl. Also da tatsächlich auch ein Upgrade. Ist wohl wahrscheinlich dann, weil es Erdgeschoss ist und weil Häuser drumherum sind und so. Also das war echt entspannt von der Temperatur. Wie war's bei dir?
Ja, auch gut. Also gestern Morgen bin ich schön um 7:30 joggen gegangen. Also gestern war ja heißester Tag mit knapp 40 Grad hier auch irgendwie. Mhm. Und dann danach noch eine Runde hier an die lustige Leine in unserem da aufblasbaren Pool, da wo man ein bisschen auf der Stelle schwimmen kann. Das war ganz geil. Mhm. Ja, und dann, ich sag mal so, ausgerechnet am heißesten Jahr des Tages halt irgendwie eine 5-stündige Probe zu machen, ist halt irgendwie... Ja, also wir haben schon mal angefangen und die Sängerin kam irgendwie 2 Stündchen später und die machte halt so die Tür auf und verzog so ein bisschen das Gesicht, ne? Und ja. Der Sänger sagte halt nur, ja, was denn, ehrliche Arbeit und Männerschweiß halt,
ja,
ne?
So nämlich. Naja, also am zweitheißesten Tag des Jahres war ich ja noch sozusagen auf Fortbildung im Stadion zu Düsseldorf.
Ah, ja.
Bei Linkin Park. Und die hatten das Dach so ein bisschen offen, aber das war schon warm. Wir saßen am Oberrang und du bist echt, wenn du Getränke holen gegangen bist und die Treppe da runtergelaufen bist, mit jeder Stufe wurde so ein 1/2 Grad kühler irgendwie. Also die Luft, also da wo wir saßen, staute sich auf jeden Fall alles so an Hitze und Luft. Genau, also es war, also wenn ich sage, es war sweaty, ist das eher eine Untertreibung. Also,
in dem Stadion habe ich tatsächlich mal gespielt an so einem heißen Tag, damals beim Weltjugendtag, als der Papst da war. Mhm. Da hatten wir so eine VIP-Lounge oder sowas, was das sonst wahrscheinlich ist, als Backstage oben irgendwo, ne? Und das war auch so heiß irgendwie. Mhm. Und auch, aber das Stadion, wenn da das Dach so einigermaßen zu ist, dann geht das ja, ne? Ich erinnere mich da immer noch, das ist jetzt schon lange her, wie geil dieses Gefühl war, sich da auf dem Videowürfel im Stadion selber zu sehen, wenn dann der Kameramann vor dir gekniet hat. Das war schon irgendwie witzig.
Mhm, total, total. Ja. Aber das, ich sag mal, die Hitze hat dem Konzert jetzt keinen Abbruch getan. Aber du saßt halt, also wenn selbst auf dem Männerklo eine Schlange ist, weil alle ihre Trinkbecher auffüllen und sich nochmal so mit kühlem Wasser befeuchten von außen und nicht von innen so. Also wenn selbst beim Männerklo eine Schlange ist, dann weißt du, okay, heute ist wirklich warm.
Ja, aber ja. Ich habe ja meine Probe gestern, die war in Düsseldorf und die war in den ehemaligen Räumlichkeiten des Drummers Institute, quasi an deiner alten Wirkungsstelle.
Ja.
Und das Geile ist ja, dass das ist jetzt ja irgendwie nicht mehr nur Drummers Institute, sondern Musikschule für verschiedene Instrumente und so. Und die haben aber auch noch diese Proberäume, die da vermieten. Mhm. Und mit meiner allerersten Coverband, wo ich so gerade angefangen hatte, da hatten wir da eine Connection über den Schlagzeuger, der da damals auch gearbeitet hat, da haben wir da mal so Aufnahmen gemacht und das muss jetzt, ich weiß nicht, das ist so, also 23 Jahre oder so ist das her, denke ich, seit gestern, weil da sitzt seitdem immer die Anja am Empfang quasi, ne?
Immer noch?
Immer noch. Also sie hat das quasi, weil ihr Job wäre ja weg gewesen, als da das Drummers Institut weggezogen ist, und dann hat sie es, glaube ich, jetzt irgendwie so einfach mit übernommen oder irgendwas.
Ja, zusammen mit dem Erik und ich glaube dem Manni, ja.
Ja, genau. Und das, also die kannte mich jetzt nicht, ne, obwohl, aber ich habe seit 23 Jahren immer mal wieder, dass ich mindestens alle paar Jahre mal da bin. Ich habe da schon selber Workshops gemacht. Ich habe da mal recorded, dann habe ich da ganz viele Drummer, ne, also eine Zeit lang der Benedikt, mit dem ich fast alles quasi gespielt und gemacht habe, dann dich und so, ganz viele Berührungspunkte. Und ich finde das so geil, weil seit Jahrzehnten, egal wann du durch diese Tür gehst da und da sitzt immer das gleiche Gesicht, oder ich weiß auch noch, auf der Musikmesse ist man ja am Drummers Institut, stand früher auch mal einen Kaffee trinken gegangen irgendwie.
Auf jeden Fall.
Und da war auch mal dieses Gesicht, ne, und das fand ich total nett. Und dann, ich habe ja auf jeden Fall schöne Grüße von dir bestellt und soll schöne Grüße zurückbestellen.
Ja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, ob die sich überhaupt noch an mich erinnern kann, wobei ich glaube schon, weil ich mir mit ihr quasi auch mal einen Proberaum in Dortmund dann geteilt hatte.
Ja, genau, weil du ja, sie kommt ja auch aus Dortmund, genau.
Ja, genau, deswegen ist das, konnte ich mir vorstellen, dass die Anja wird sich auf jeden Fall noch erinnern können.
Genau, sie hat auch, also ich habe vom Podcast erzählt, sie wollte auf jeden Fall mal reinhören, ich bin gespannt. Genau.
Ah, ja, die Anja können wir einfach mal einladen, das wäre doch mal eine Idee in dem
Podcast.
Das machen
wir. Also wenn du zuhörst, mach dich auf was gefasst. Wir melden uns.
Wir haben großes vor. Witzig. Ich wette, also ich war schon ewig nicht mehr im Bandhaus. Aber ich wette, wenn ich durch die Tür gehe und einmal tief einatme, kommt sofort alles wieder hoch. Das Gute wie das nicht so Gute. keine Ahnung, ob da überhaupt jemand mithört. Aber falls jemand mithört, fühlt euch alle gedrückt, geknuddelt und abgeknutscht. Wer zuhört, weiß, wer gemeint ist.
So, jetzt hast du mir gestern noch, das müssen wir noch kurz abhaken, bevor wir endlich ins Thema gehen. Du hast mir ein schönes Foto geschickt von einem deformierten, was ist das? Das war mal eine Lampe, okay.
Ja, mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku. Jetzt weiß ich auch, wie das klingt und aussieht, wenn sowas brennt.
Okay.
Genau, es zischt einmal so. Und ich dachte, ich saß hier an diesem Platz und es war drüben. Also glücklicherweise war ich im Studio. Ich will gar nicht mehr ausmalen, was gewesen wäre, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Es zischte so und mein erster Reflex war, oh mein Gott, ist was an der Spüle kaputt, habe ich jetzt einen Wasserschaden, weil es so wassermäßig so, als wäre so ein Schlauch geplatzt erst so, ich denke so, oh Gott, und ich denke, boah, was stinkt das, und dann sehe ich schon, habe muss Lampe kaputt, und dann, scheiße, das heißt, das kann ich jetzt nicht anfassen, wie mache ich, dann habe ich jetzt einfach dann so ein Spültuch genommen, das da abgeschraubt, das war auf der Kamera drauf montiert, so, und denke so, jetzt sicher die Kamera grillen, und habe ich das in diesem Tuch einfach draußen hingelegt zum Abkühlen, auf dem Asphalt, und habe dann so ein bisschen versucht, den Brand zu ersticken, aber war dann relativ schnell weg. Allerdings stinkt's drüben immer noch. Also ich habe drüben Tag der offenen Tür, in der Hoffnung, dass dieser Muff da rausgeht.
Tja, Glück gehabt.
Glück gehabt. Muss man Glück haben im Leben. Ja. Naja, jetzt brauche ich eine neue Lampe.
Ja, naja, aber das ist das kleinere Übel. Stell dir vor, du wärst nicht da gewesen und das wäre abgefackelt. Jetzt muss die Sprenkleranlage her. Obwohl, die hilft auch nicht so viel.
Es hilft dann auch, nee, weil ich glaube, bei Lithium-Ionen-Akku hilft, glaube ich, außer Löschschaum und ganz lange Löschschaum. Also ich meine, da ist ja wahrscheinlich, die Akkuzelle ist halt wahrscheinlich so groß gewesen wie zwei Fingernägel von einem kleinen Finger, ne? Also es war halt so eine kleine LED-Lampe auf meiner Bassdrum-Kamera. Also das gesamte Gerät hatte, ich würde mal sagen, so 7x7 Zentimeter, vielleicht 10x10, nicht mal 10x10, weniger als 10 Zentimeter. Ne? Das heißt, der Akku ist dementsprechend ja auch super klein. Aber wenn man mal, weiß nicht, ob man mal ein Foto oder Video gesehen hat von so einem brennenden Elektroauto, da ist der Akku ja etwas größer. Und die sind ja dann so nicht unlöschbar, aber es ist sehr schwer zu löschen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin natürlich gegen so einen, ich bin da versichert natürlich. Aber es wäre jetzt nicht erstrebenswert, wenn die Hütte hier abfackelt, sagen wir es mal so. Ne? Also das wäre nicht so gut. Anyway, ja. Kann passieren. Und es ist übrigens nicht wegen Hitze abgefackelt, sondern ich vermute wegen Dauerstrom, weil ich das immer am Dauerstrom dran habe. Ich vermute, das hat den Akku getötet. Anyway.
Ja, komm, mach mal ins Thema rein. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht. Wann weitergehen, wann dranbleiben? Üben mit System und dem richtigen Zeitpunkt fürs Loslassen. Ja, ich habe das, glaube ich, ganz umgangssprachlich genannt. Wann kann ich da endlich eine Seite weiterblättern oder so? Dachte mir, das wäre eigentlich ein gutes Thema, weil das etwas ist, was im Unterricht oder auch in der Kommentarspalte bei mir auf dem YouTube-Kanal täglich. Thema ist, also so, ab wann gilt denn etwas als fertig geübt? So, ne? Also woran mache ich das überhaupt fest? Und wie sieht dann mein Übeplan aus? Und ne, also so Menschen wünschen sich da immer ganz gern so eine klare Ja-Nein-Antwort, die am besten so starre ist, also so fest. Ja. Und das ist ja immer schon das erste Problem. Es ist halt nicht starr, es ist immer dynamisch irgendwie, ne? Aber wir versuchen uns daran jetzt mal ein bisschen heute, glaube ich, abzuarbeiten. Ja.
Mein erster Reflex war, aber wir hatten doch letztens Folge 127, so wichtig ist Wiederholung für deinen Fortschritt. Und da war das ja irgendwie schon mit dabei. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, aber wegen der blöden Folge habe ich da im Unterricht so viel nochmal drüber diskutiert. Und dann hatte ich so eine ganz frische Erfahrung auch mit Matti, der jetzt mit seinen 9 Jahren da also schon sehr zuverlässig seine Cello-Sachen übt. Mhm. Und wo ich aber noch total merke, okay, der muss noch die Erfahrung sammeln. Also wie ist das? Wann soll, also ne, dass ich nicht nur einfach, wenn jetzt ein Stück über 2 Seiten geschrieben ist, irgendwie über die 2 Seiten drüber holz und dann sag, ja, habe ich doch gemacht und dann blätter ich um, so, ne? Sondern dass man dann auch sagt, ja, aber guck mal, die eine Stelle hier mit dem Sprung von ganz tief nach ganz hoch oder die Stelle, wo der komische Bogenstrich kommt oder irgendwas, die solltest du erstmal ein paar Mal im Kreis machen. So, dann sagt man ihm sowas und dann hört man das nächste Mal irgendwie aus der oberen Etage, wie der halt eine Viertelstunde irgendwie 3 Noten im Kreis spielt. Man denkt sich, okay, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. So, da musst du jetzt irgendwann mal loslassen. Das wird jetzt nur noch schlechter. Und man hört auch, dass es nur noch schlechter wird. Ne? Und deswegen glaube ich, du hast gerade schon gesagt, da gibt es irgendwie nicht diese Schwarz-Weiß-Antwort. So, ne? Wenn X, dann Y, macht das so. Sondern das kommt halt immer drauf an. So, ne? Und ich glaube, dass das auch ein Erfahrungsprozess ist, den man einfach immer wieder ausprobieren muss. Und das ist manchmal auch, so nehme ich das bei mir wahr, ist es total tagesformabhängig. Wie lange bleibe ich bei einer Sache oder wann gehe ich weiter? Also dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, wie viel mentale Power habe ich an einem Tag eventuell.
Ja, das ist beim Üben ja grundsätzlich etwas, was ich immer sage, ist heute, also wie resilient bin ich heute? Oder wie nah kann ich mich an den absoluten Tobsuchtsanfall heute bringen? So, und es gibt ja Tage, da ist alles leicht, man steht morgens auf und denkt sich, ach, heute ist aber ein toller Tag, so, ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tag, um dann auch mal so den Daumen wirklich da drauf zu drücken, wo es vielleicht ein bisschen weh tut. Und dann gibt's die Tage, da stehst du morgens auf und bei dem Versuch, den zweiten Fuß auf den Boden zu stellen, denkst du schon, boah, warum eigentlich überhaupt? Was habe ich nur falsch gemacht? So, ja. Und das ist dann der Tag, da würde ich das wahrscheinlich eher nicht tun. Also, das ist so mein persönliches Ding, aber ich glaube, da kann der ein oder andere sich auch ein bisschen drin wiederfinden. Also es gibt Tage, da kann man einfach mit Unannehmlichkeiten ein bisschen besser umgehen, also rein emotional, und das strahlt ja total dann auch darauf ab, wie leistungsfähig man ist. Für mich ist das so, und du kannst ja gern gleich deine Two Cents sozusagen dazugeben, aus Sicht des, ich sag mal, Rhythm-Partner in Crime sozusagen. Ich habe so ein paar feste Kriterien und ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen aus der Perspektive, ich übe einen neuen Drum Groove. Und dann gibt das für mich so unterschiedliche Stadien. Also Stadium 0 ist sozusagen, ich kann's nicht. Punkt. So. Also ich fange an. Also von 0 zu so, dann wäre die Stufe 1 vielleicht, ich krieg's hin. Aber ich muss es immer zusammen konstruieren. Also es passiert nicht aus dem Stand. Die nächste Stufe wäre dann, ich kann es aus dem Stand spielen. Das heißt, ich mache einen Einzähler und ab der ersten Note kann ich das Pattern spielen. So, ohne dass ich noch 2 Takte brauche, bis die rechte Hand sich so bewegt, wie sie das eigentlich machen sollte. Der nächste Schritt wäre für mich dann, kann ich das sozusagen auf unbestimmte Zeit spielen, also in Dauerschleife. So 1 Minute am Stück. Fehlerfrei, natürlich. Der nächste Schritt wäre, mal zu gucken, kann ich das vielleicht zu einem Play-Along anwenden? Weil das eine ist so mit sich spielen, für sich spielen, das andere ist so wirklich, okay, jetzt gibt's einen externen Sparringspartner, auf den muss ich mich einlassen und ich muss das, was ich mache, hören und ich muss trotzdem aber auch überwachen letztendlich, dass das so ja einigermaßen synchronisiert abläuft. dann wäre Integration in schon vorhandenes Repertoire so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich einen neuen Groove übe und ich kann aber gar keinen Fill dann dranhängen und wieder vom Fill zurück in diesen Groove reinkommen, dann stelle ich fest, okay, da ist jetzt so eine Sollbruchstelle. So, ja. Und die muss ich wegarbeiten. Und ich sage jetzt mal, das Endgame ist dann entweder die Bandprobe oder der Gig oder die Studiosituation. Also kann ich live mit anderen Individuen das spielen, ja, fehlerfrei, mit Autorität, also so, dass sich alle wirklich beim Spielen wohlfühlen, inklusive ich mich selbst wohlfühle, und habe ich dann auch genug Hubraum sozusagen, genug Freiraum, auch den anderen Mitmusikern zu lauschen und da auch eben proaktiv agieren zu können. Das wäre so für mich eigentlich, ich sag mal, die Reise, wenn ich einen neuen Drum Groove oder auch so, sagen wir mal, so zwei, drei Grooves mit so, oder ein Groove mit zwei, drei Variationen in einem Style, der mir noch nicht so geläufig ist, wenn ich mir sowas erarbeite. Ne? Und dann noch die Tempo-Range. Also manchmal ist es ja so, also der Klassiker ist ja so Achtelnoten-Groove-Tempo-Range, so von 60 bis 190 Beats per Minute. Das ist krass, ja, so die maximale Bandbreite. Und dann stelle ich vielleicht fest, hey, für den Song brauche ich es vielleicht so im oberen Drittel, aber es geht noch nicht. So, und das wäre dann vielleicht nochmal so eine andere Nebenquest. Aber das sind so eigentlich erstmal meine Parameter. Neben Sound, Dynamik, Phrasierung, ne? Aber das ist so, sind sozusagen so kleine, in Anführungsstrichen, Unterkategorien für, spiele ich das richtige Ding? Also ist das vom Time präzise? Ja. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt an deinen Schlagzeuger denkst, sozusagen,
hast du da was? An den inneren Schlagzeuger in mir.
Eher im Sinne von, wenn du als Bassist, wenn du dir deinen Schlagzeuger zusammenbauen darfst, sozusagen, ne? Also habe ich da was vergessen, was dir noch wichtig wäre? Im Sinne von, du möchtest einen musikalisch spielenden Schlagzeuger in deiner Band haben. Willst du noch was beifügen oder würdest du sagen, ich erzähle kompletten Schwachsinn oder?
Nee, alles unterschreibe ich alles, ne? Dieses von am Anfang sich erstmal nur um das Ding natürlich kümmern und überhaupt mal irgendwie da durchstolpern, bis irgendwann zu, dass man sich um die ganzen Wies kümmern kann, Dynamik etc. Und natürlich halt auch zuhören, ne? Also dass jemand hört, was denn jetzt in der Bandsituation passiert. Weil das ist halt auch, das halt wirklich die Königsdisziplin dann am Ende. Ne? Also gestern bei der Bandprobe war so, also ich habe da schon mal ausgeholfen bei der Kapelle irgendwann, das ist aber mittlerweile so lange her, dass da nur noch einer von der alten Besetzung jetzt quasi dabei war. Und so, das heißt, den Rest kannte ich nicht. Und dann stand halt auch Can't Stop auf der Playlist. Ne? Ah. Und dann sagte der Sänger irgendwann, boah, ich finde das ja bei den Chili Peppers live immer so geil, dass die einfach erstmal jammen und dann kommt plötzlich irgendwann der Song. Lass uns das doch auch machen. Und dann gesagt, okay, das sollten wir mal einmal ausprobieren. Ja. Das ist ja so dann der Moment, okay, dann ist halt erstmal zuhören und der ganze Kram das Wichtigste. Und dann musst du halt mühelos in die Sachen rüberkommen, die es eigentlich sein sollen.
Aber
und so, ne?
Du gerade sagst Jam und Chili Peppers und die Hitze, habt ihr da wenigstens oberkörperfrei geprobt? So?
Das ist dieses Song. Da gab es natürlich ein paar Gags zu gestern, aber nee, wir haben uns anständig bedeckt. Bevor man dann in diese Sachen, die du gerade gesagt hast, also wie oft kriege ich das im Kreis hin, in welchem Tempo-Ding und so, dann hat ja so ein Übezyklus auch erstmal so diese Phasen, also du musst ja erstmal verstehen, was habe ich da vor mir, worauf kommt es da jetzt an, was ist das für ein Ding, so welche Technik muss ich da einsetzen, oh, das ist eine schwere Stelle für, weiß ich nicht, Fingersatz oder irgendwas, ne? Dann fängst du an, das zu machen und zu entdecken und zu etablieren, dass du halt die Bewegungen machst und checkst und versuchst, irgendwie da keine Stolperfallen mehr zu haben. Mhm. Ja, und dann mit Wiederholungen fängst du dann ja an zu automatisieren, ne, dass du da für diese Befehle quasi so Datenautobahnen anlegst, dass das halt mehr oder weniger so automatisch passiert, wo man dann ja von Muscle Memory spricht, weil du den Befehl mit dem Gehirn schon gibst, bevor du aktiv drüber nachdenken konntest, und dann hat man das Gefühl, oh, die Muskeln machen das ja einfach so. Naja, und dann kommt dieser Punkt irgendwann, also bis dahin hat man die Seite schon einige Zeit vor sich gehabt und wie weit man da in deinem Zyklus dann schon gekommen ist, aber erstmal ist man ja von diesem, okay, das, was ich noch gar nicht kenne, das ist neu, ich erarbeite mir das etc. pp. Und dann gibt's irgendwann den Punkt, wo Loslassen mehr bringt, als jetzt weiter dran zu bleiben, weil danach die Synapsen ja weiterarbeiten. Ich hatte da letzte Woche im Unterricht so eine schöne Sache. Ich habe mir hier als Notiz aufgeschrieben, der umgekehrte Vorführeffekt mit Tom. Wir hatten was von Tower of Power gemacht und die Stunde fing damit an, dass er erstmal irgendwie referiert hat, warum das alles noch nicht geht und so. Und dann habe ich gesagt, ja komm hier, ich mach mal den Groove an und dann spiel mal einfach mit. Und dann ist er perfekt durchgekommen. Und dann sagte er halt auch so, oh, ups, das war jetzt der umgekehrte Vorführeffekt. So, ne? Und wahrscheinlich hat er da beim Üben, also als er fertig war mit der Übesession, hatte er noch nicht das Gefühl, jetzt habe ich's, das läuft. So, ne? Und trotzdem hat man dann ja manchmal, wenn man wieder zurückkommt, dass es dann auf einmal läuft. Klar. Und dann hat man auf jeden Fall den perfekten Punkt, glaube ich, getroffen, die Seite weiter zu blättern. Weißt du, was ich meine? Aber das ist halt auch was zum Beispiel, er hat das, also das ist auch schwer einzuschätzen. Also manchmal weiß man eigentlich erst beim nächsten Mal, wenn man wieder ansetzt, ob man den Punkt gut getroffen hatte. So,
oder ne? Auch beim übernächsten Mal.
Ja, also genau, und auch beim übernächsten Mal. Und das zahlt auf jeden Fall so ein bisschen auf deine Aussage von vorhin ein, da gibt's nicht dieses Schwarz-Weiß, man muss das so machen. Es ist eigentlich eine permanente Suche, so wie üben ja generell leider oft.
Ja, also ich glaube, dass in so einem gewissen Spektrum, man wird natürlich schon treffsicherer in der eigenen Beurteilung. Ja, ja. Und natürlich auch das, ich sag das jetzt mal so, Erschließen von neuen Sachen, wird natürlich schon sukzessive deutlich schneller, weil so diese grundsätzliche Kompetenz am Instrument, ich spreche jetzt mal kurz aus der Schlagzeugerbrille, also so koordinative Sachen, man hat ja schon viele Koordinationszustände gelernt, du hast schon diverseste Spieltechniken schon tief genug, ich sag jetzt mal, bearbeitet, dass es für dich jetzt nicht mehr so der Struggle ist, irgendwie mit einer Whip Motion laut und leise auf der mit der rechten Hand zu spielen oder so, und nur weil jetzt mal anstatt von der Reihenfolge Snare Bass gespielt wird, Bass Snare gespielt wird, also das sind natürlich ganz, 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 ganz viele Sachen, die du schon in unterschiedlichen Kontexten ja eh schon immer mal wieder hattest, und das befähigt dich natürlich auch dazu, Sachen immer schneller und immer schneller lernen zu können, so, ne, also da, und man setzt einfach sozusagen an einem anderen Basisniveau an, ne? War das letzte Woche, wo wir über das wie steige ich in eine neue Stilistik ein, ja. Da ist das ja auch so, wenn du jetzt schon, also du weißt selbst, es gibt Leute, die sagen, sie spielen 20 Jahre, und es gibt Leute, die sagen, sie spielen 20 Jahre. Und dazwischen liegen, Jahrhunderte Galaxien. Manchmal. Ja, genau. Also das kann halt alles und nichts heißen. So, aber sagen wir mal, wenn jemand mit einem mit einer gewissen Ambition im Amateur- oder auch Semi-Pro-Bereich 20 Jahre proaktiv spielt, mehrmals pro Woche im Schnitt das Instrument in der Hand hat, dann ist 20 Jahre auf jeden Fall eine Zeit, wo man sagt, alles klar, der Dude oder die Dudin kann spielen, so. Ja. Ja, also wir fangen jetzt nicht wieder an, den Unterschied zwischen Dur und Moll zu erläutern. Und dann ist das natürlich so, wenn eine Person mit so einem Erfahrungs-Background, selbst wenn es nur total monokausal in einer Stilistik war, sagen wir jetzt einfach mal Funk.
Volker?
Ja. Volker? Wer ist denn Volker?
Achso. Nein, Polka.
Ach, Volker.
Bist du eigentlich noch weiter ins Polka-Rabbit-Hole? Also ich habe noch ein paar schöne WhatsApp bekommen, unter anderem von Ralle, du auch.
Ja.
Smoke on the Water als Polka wollte ich schon immer mal hören.
Ja, Smoke on the Polka. Bin ich nicht. Wobei ich stehen geblieben. Achso, also selbst wenn du jetzt für einen langen Zeitraum sehr spitz in einer Stilistik unterwegs warst, wir sagen einfach mal Funk, dann wirst du trotzdem, wenn du anfängst, dich in irgendeine Richtung zu verändern, sagen wir mal, jetzt ist Hardrock der Shit, dann wirst du trotzdem sehr schnell anknüpfen können, was so das rein physisch-technische angeht, und auch das dann, das musikalische Verständnis ist ja trotzdem da, ne? Und da wird man schon mit der Zeit treffsicherer. Und auch so dieses Gefühl für, bin ich jetzt sicher mit dem, das kann ein ganzes Stück sein oder ein Pattern oder so, keine Ahnung, wenn du am Bass irgendwie was übst. Ich erinnere mich an meine Nahtoderfahrung mit der Slap-Schaukel. Wenn du da was machst, dann weißt du ja irgendwann so, okay, das ist jetzt erstmal in Ordnung. Ich gucke mir das dann in 4 Wochen oder in 2 Monaten nochmal an. Das kommt auf Wiedervorlage. Und das Hirn arbeitet ja weiter, und der Körper, ne? Also nach einer Reizphase muss es auch immer eine Ruhephase geben, und das ist der Moment, wo ja meistens eigentlich die Zauberei passiert. Das Problem ist, ohne Reizphase gibt es keine Ruhephase. Und das ist immer der Punkt, genau, das ist der Punkt, wo es dann nicht immer diese ganz klare 0-1-Antwort gibt, sondern man muss immer versuchen und ja, versuchen, den möglichst besten Zeitpunkt für einen Absprung zu schaffen. Ja. Also auch so emotional, ne? Also wie weit kannst du dich piesacken und wann bist du sozusagen über den Punkt drüber, dass es dann so destruktiv wirst und du vor Wut die Sticks durch den Raum schmeißt oder schon Fantasien hast, wie du mit dem Bass gleich irgendwie die Heringe im Garten in die Erde rammst oder, ne?
Ja, genau. Genau das, was ich jetzt quasi schon so auf der Zunge hatte, so, also warum ist das Thema überhaupt so wichtig? Weil es halt deine ganze, deinen ganzen Überalltag krass beeinflussen kann, so, ne? Weil wenn du immer versuchst, jedem Widerstand aus dem Weg zu gehen und immer sofort die nächste Seite quasi weiter blätterst, dann wirst du nie eine gewisse Sicherheit gewinnen und wird auch nicht so viel Fortschritt sein. Und wenn du dich aber immer so festbeißt in den Sachen und Sachen einfach überübst, so, ne, mhm, dann hast du halt immer so ein riesen Frustpotenzial. Und man muss halt irgendwo auf diesem weiten Feld zwischen, ich bin da jetzt einmal aus Versehen durch das Ding durchgestolpert, irgendwie, hab's irgendwie geschafft, ich weiß aber gar nicht wie, so, ich hab wahrscheinlich nie wieder schnell weiterblättern und diesem anderen Ding so, dass man sich völlig festgebissen hat, ja, irgendwie, und wenn man dann die 57. Wiederholung spielt, auch gar nicht mehr wahrnehmen kann, war das jetzt nochmal besser, anders, irgendwas, ne, das ist ja auch irgendwann, dreht man sich im Kreis und wird betriebsblind, das ist ja auch so ein Studio-Ding, dass man manchmal nach ein paar Takes sagen muss, wisst ihr was, lass uns das mal liegen lassen, wir hören uns das nachher mal, wenn wir zwei Songs weiter sind, irgendwann noch mal an und dann können wir es immer noch mal spielen, wenn wir noch nicht zufrieden sind. Aber ich kann jetzt gerade gar nichts mehr sagen, ob Take 7 oder Take 9 besser war.
Weißt du, wo das noch schlimmer ist, wo du gerade sagst, Studio, spielen ist das eine, mischen ist der Tod, sage ich dir. Ja. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff der Psychoakustik was anfangen kannst. Oh, also wenn du so ein bisschen, also du musst jetzt nicht der Die Hard Nerd sein, ne? Aber pass auf, also eine kurze Anekdote, es ist jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich mich über mich selber kaputt lachen. Ich sitze hier so nachts um 2 Uhr im Studio, um was zu mischen. Und denk und such die ganzen Live-Aufnahmen, such die ganze Zeit nach diesem Störgeräusch, irgendwie so ein komisches Brummen. Ey, ich gehe durch jeden Kanal solo, mit Kopfhörer, ohne Kopfhörer, aber ich denk, hä, es ist so. Und irgendwann gucke ich auf meine Uhr und stelle fest, es ist das Geräusch der Uhr. Weil der Zeiger nicht so einen Impuls macht, sondern der wandert kontinuierlich, der Sekundenzeiger. Okay. Und der macht immer so ein. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich 2 Stunden nach diesem Störgeräusch gesucht habe, ne? Das ist schon hilarious, aber der Klassiker ist echt, du drehst einem EQ rum und denkst, boah, Alter, es ist so geil. Ich habe mir extra jetzt hier von UAD für 200 Euro das neue Analog. Und dann stellst du fest, der Insert ist gar nicht an. Stichwort Psychoakustik, ne? Und das ist so krass. Also da kannst du, selbst die absoluten Pros kannst du, wenn du energisch genug bist, kannst du einfach sehr schnell hinter das Licht führen. Das ist der Hammer.
Wir haben ja schon über Leland's Glass Producer-Knopf auf dem Bass gesprochen. Wenn es nochmal Spezialwünsche gibt, dann dreht er an diesem schönen offensichtlich an diesem Knopf, der aber gar nicht verbunden ist. Ne? Mhm. Oder halt, man kennt es natürlich auch beim Auftritt irgendwie, Sänger, Sängerin hat wieder nochmal den 17. Sonderwunsch und dann siehst du halt, wie der Tontechniker sagt, ja, mache ich dir noch kurz, ja. Und er tut so, als wenn er irgendwas macht und dann, ja, genau so, super, so, ne?
Sonderwunsch könnte ich jetzt noch was Lustiges von heute Morgen vom Bäcker erzählen, aber das machen wir besser nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Also Stichwort, also dass man Pause machen muss, weil man es nicht mehr hört und so, ne? Deswegen kam ich gerade hier mit der Psychoakustik um die Ecke und du hast, glaube ich, erzählt, Studio, dass du da dann mal 2 Songs aufnimmst und dann nochmal dir das andere anhörst. Also ein bisschen Abstand gewinnen sozusagen zur Situation, frische Ohren.
Genau, und da sind wir auch wieder beim Thema Aufnehmen, natürlich generell sich beim Üben aufnehmen und vielleicht später nochmal anhören, ist auch da natürlich wieder der Königsweg und hilft auch im Nachhinein nochmal beim besseren Einordnen vielleicht ob man da jetzt bis an den guten Punkt gegangen ist und weiter geblättert hat, ne? Und ansonsten merkt man es spätestens dann, wenn du irgendwie, also man hat ja eh nur so Konzentrationsfenster, so richtig hardcore bis, was weiß ich, also manche sagen maximal 45 Minuten, das ist aber schon ziemlich hart, finde ich, wenn man jetzt an ein Detailproblem geht, ne?
Also ich kann mich. Hirnforschung sagt maximal 25 Minuten, ne? Ein Thema.
Okay, ne? Also ich kann mich zwar so lange mit einem Stück beschäftigen, aber wenn ich verschiedene Aspekte mache oder so, jetzt nicht mit einem Takt wahrscheinlich, ne? Also da wird irgendwann der Grenznutzen rapide abnehmen, so, ne? Da wäre also das ja, ne? Und wenn man dann auch merkt manchmal jetzt, es geht einfach nicht weiter, egal was ich mache, und man weiß auch nicht, wo man ansetzen soll, dann ist auch auf jeden Fall ein guter Punkt. Aber es ist halt das ist ja auch wieder, Menschen sind sehr unterschiedlich. Wenn ich an den Unterricht denke, habe ich sofort Schüler im Auge, wo man immer sagen muss, ja, stopp, ich weiß, so hat ungefähr geklappt, aber lass uns da nochmal reinzoomen an der Stelle. Mhm. Und dann gibt's aber die Schüler, wo man sagen muss, du, ja, weiß ich, war jetzt erst 95%, aber warte mal, die 5% kommen noch, lass uns mal weitergehen, ne? Mhm. Wir drehen uns jetzt im Kreis, wenn wir das noch 7-mal machen hier, ne? Mhm. Und das heißt, Menschen ticken unterschiedlich bei solchen Sachen. Mhm. Man muss versuchen, sich da auch irgendwann so ein bisschen einzuordnen, in welchem Team man da vielleicht so ein bisschen ist. Also ich habe jetzt eher bei Schülern meistens nicht das Gefühl, das ist einmal so und einmal so. Also es gibt schon die generell eher weiter stürmen würden. Mhm. Und die vielleicht dann zu perfektionistisch und auch mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst sind, wo man sagt, du, aber vertrau mir, wenn wir jetzt einfach weitergehen und wir kommen in 3 Monaten zurück, dann hat sich das erledigt. So, glaub mir.
Da lachst du drüber. Ist das, was ich immer sage. Ja, würde ich, also aus meiner anekdotischen Evidenz würde ich das so bestätigen. Also einzelne Schüler und Schülerinnen pendeln nicht von eine ins andere Extrem, sondern das ist eher so eine grundsätzliche Tendenz. Ich würde sagen, häufiger dahingehend schnell weiter zu blättern. Und meine These ist, das hat ein bisschen mit der, ja, ich sag jetzt mal 2025, mit Social Media, Schnelllebigkeit, Fear of Missing Out und dieser ganzen Thematik so zu tun, du bist erst gut, wenn, und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, auf der 2 Minuten Raucherpause, auch wenn du nicht Raucher bist, stehst du daneben oder auf dem Klo und scrollst kurz Instagram und siehst wieder irgendwas, was du noch nicht kannst oder so. Also ich glaube, dass so eine gewisse Tendenz in die Richtung da ist und da bestimmt, das wird ein bisschen so durch Social Media und wie wir Informationen bekommen, in welcher Dichte, wird das, glaube ich, ein bisschen gerade gefördert. Aber das ist jetzt hier nur mein kleiner Mikrokosmos, das mag vielleicht auch bei anderen, vielleicht auch Instrumental-Lehrkollegen, mag das vielleicht auch eine andere Wahrnehmung sein, ne? Aber so, ich sag mal, das sind so meine 2 Cents da zu der Thematik. Ich habe das auch grundsätzlich so, wenn ich so feststelle, okay, jetzt sind wir gerade mal hier an so einer Stelle und haben uns so ein bisschen festgefahren. Ich kommuniziere das dann immer ganz offen und so wie du es jetzt gerade gesagt hast, lass dann nochmal 3 Monate später zurückkommen. Dann kann man drüber lachen. Und manchmal gibt's ja noch so dieses Tempo-Plateau-Ding, also wenn du denkst, ja, okay, cool, du kannst das Pattern super spielen, wir brauchen aber 35 BPM mehr. Und da ist dann noch nicht die Reserve einkalkuliert, dass es wirklich locker spielt, sondern das ist, also der Song ist dann nochmal 35 BPM mehr und dann vielleicht nochmal noch ein paar BPM drauf, damit du wirklich das Ding spielen kannst, ohne dass du danach irgendwie Kur beim Physiotherapeuten brauchst, so, ne? Genau, das kann man aber immer ganz gut eigentlich moderieren, weil die Leute relativ schnell feststellen, ach guck mal, wenn ich jetzt mich hier ein bisschen mit Bewegungsoptimierung auseinandersetze und auch ein bisschen mit Kraftausdaueraufbau, meistens ist es dann die Führungshand auf der Hi-Hat, wenn du so Groove-Begleitung spielst, wo irgendwann einfach Feierabend ist, dann kriegst du halt auch relativ schnell über 2-3 Monate sehr sichtbaren Fortschritt hin. Also der Fortschritt ist meistens sehr linear, bis zu einem gewissen Punkt, bis zum ersten bösen Plateau.
Ne? Ja. Genau. Ja. Also generell, wenn ich jetzt mich frage, zum Beispiel irgendwann, wann bin ich denn jetzt erstmal so fertig mit irgendwas, weißt du, dann ist das ja auch oft so, okay, ich habe mir das jetzt 3-4 Tage nicht angeguckt, jetzt mache ich es an, so klappt das beim ersten Durchlauf, ohne dass das jetzt Riesenstress auslöst. So, ja. Alles klar, klappt, ist total easy, Tempo fühlt sich locker an, ne? Ja. So, dann kann man sagen, so jetzt habe ich's und dann ist er gut, so dass da mache ich erstmal einen Haken dran und wenn ich irgendwann mal wieder komme, dann du hast letztens dieses schöne Bild gemacht mit dem Bild, wenn man einen Schritt wenn man jetzt ein bisschen weiter ist, dann tritt man zwei Schritte zurück und sieht auf einmal rechts und links noch irgendwelche Details, über die man sich vorher noch keine Gedanken gemacht hat, so richtig fertig wird man ja nie. Aber ne, dann ist es erstmal so. Und auf der anderen Seite gibt's aber natürlich auch Sachen. Ich habe jetzt so, ne, wir stehen ja kurz vor den Sommerferien. Was soll ich denn in den Ferien machen und so, ne? Und ich habe auch so eine schöne Übersicht gemacht, quasi, was haben wir eigentlich im letzten Jahr Practice Sessions gemacht und so. Und habe dann ich aber auch gesagt, ey Leute, das nur zur besseren Auffindbarkeit. Nicht, dass jetzt irgendjemand meint, er muss das nochmal alles abhaken in den Ferien. Mhm. Und wenn ihr mich fragt, die einfache Aussage ist, und ich habe in der Practice-Session so zwei Fotos eingeblendet, einmal irgendwie Cristiano Ronaldo mit 10 Jahren und einmal Cristiano Ronaldo mit jetzt 40 und nochmal der Trophäe, die er gewonnen hat. Mhm. Und das, ich sag mal so, Grundlagen wie Ausdauer und Sprint oder so, ne, da wird wahrscheinlich der Übeprozess nicht so dramatisch anders ausgesehen haben dazwischen. So, das heißt, Joggen gehen oder Sprints abreißen, hat der 10-Jährige genauso wie der 40-Jährige. Da gibt es jetzt irgendwie nicht die großen Geheimnisse. Ich weiß auch noch, ich bin irgendwann mal, habe ich dann auch noch erzählt, bin ich mal auf irgendeiner Nordseeinsel im Urlaub gewesen. Ist schon lange her, da war meine aktive Fußballerzeit noch nicht so lange her und da hat Werder Bremen da Saisonvorbereitung gemacht. Da habe ich mir zumindest dieses Lauftraining angeguckt und dachte so, ach guck mal, das sieht eigentlich genauso aus wie bei uns früher, nur ich habe mehr gekeucht. So, ne?
Genau. Da möchte ich kurz einhaken zum Thema Ronaldo und Fußball. Ich sitze ja hier mit dem Studio in Dortmund-Brakel und es ist das Trainingsgelände vom BVB. Ja. Ich habe ja mit Fußball schon ewig nichts mehr an der Mütze. Aber ein Bild, was ich hier gerne bei meinen Schülern und Schülerinnen, die, sage ich jetzt mal, lokal hier unterwegs sind, bemühe, ist zwischendurch mal, du sag mal, wenn jemand hier seinen Profivertrag unterschreibt beim BVB, glaubst du, der fängt dann an, weniger Ausdauer zu trainieren? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Niveau ist nämlich hoch und ich glaube, dass die dann eher noch konsequenter trainieren. Und was die Thematik Ronaldo angeht, Ronaldo ist natürlich ein absoluter, also auch gerade für Fußballer, absoluter Vorzeige-Leistungssportler, weil der wirklich, ich weiß gar nicht mehr, welcher Trainer das war. Wie gesagt, ich bin da beim Fußball schon lange raus, aber ich erinnere mich an so ein Trainer-Interview. Das war quasi zwischen den Saisons und wird da irgendwie dazu gefragt, so, weil er neue Trainer war bei, hat Ronaldo bei Barcelona oder Madrid gespielt? I don't know. Eine von diesen beiden Mannschaften war es, glaube ich. Und er sagte, ja, der Unterschied ist halt einfach, obwohl Ronaldo schon jeden Titel x-mal geholt hat, ist es trotzdem derjenige, der am gewissenhaftesten trainiert. Und
sich eine Kühlkammer, eine eigene Kältekammer ins Haus baut und dies und das, ne? Und ja, ich meine, okay, man kann sein affektiertes Verhalten mögen oder nicht, aber auf dem über einen so langen Zeitraum auf dem Niveau, da kann man einfach nur den Hut ziehen. Aber was ich eben quasi da in dieser Practice Session klar machen wollte, war, es gibt Sachen, da wird man eben nicht mit fertig. Da greift dann dieser Spruch Never Sacrifice the Basics. Also wenn man sagt, ich war irgendwann mal auf einer gewissen Geschwindigkeit. Also wenn ich ein paar Wochen reichen da schon quasi nicht Technik geübt habe, so gar nicht mal oder so, dann ich schlage mein Übetagebuch auf und mache irgendwelche Geschwindigkeits- oder Übungen generell, dann fehlen da ein paar BPM. Die sind einfach dann nicht da in dem Moment so. Ne? Und deswegen, da geht es dann auch irgendwann darum zu wissen, okay, das sind jetzt Übungen, die erfordern jetzt nicht mehr viel Gehirnschmalz. Das ist jetzt einfach nur wie Joggen gehen bei einem Fußballer. Das ist jetzt auch nicht, dass er da ein neues System lernt. Hier spielen wir mit hier falscher 9, toter Hase, was weiß ich. Ne? Da ist es halt irgendwie nur noch darum, das einfach zu machen. So fertig, ne? Das ist dann so eine, das ist halt der Pflichtteil und danach kommt die Kür, dann suchst du den spannenden Groove, ein neues Stück, was du magst, was weiß ich, ne? Und das heißt, diese grundlegenden Techniksachen, ne, deswegen habe ich all meinen Schülern für den Sommer mitgegeben, so, wenn du ein bisschen was machen willst, irgendwie, und du aber keinen Plan hast, was du machst, dann mach ein bisschen was, was mit Rhythmus zu tun hat. Du bist Teil der Rhythmusgruppe, mach ein bisschen was für die linke Hand, ein bisschen was für die rechte Hand. Da machst du auf jeden Fall nichts mit verkehrt so und löst erstmal keinen Stress aus. Ne? Und alles Weitere ist dann Add-on quasi.
Ja, wo du noch gerade sagst, hier, suchst du noch Fancy Fill oder Groove und so raus. Ich war ja mal hier beim Training gucken, beim Öffentlichen, und haben die Sprinttraining gemacht und die können ja alle schnell rennen. Also die sind alle schnell. Alle sind schnell. Und dann gibt's ja immer diesen einen Typen in der Mannschaft oder den zwei, die sind aber dann nochmal exorbitant viel schneller als alle anderen, obwohl alle anderen auch wirklich schnell sind. Und ich erinnere mich, weil ich kam da gerade, habe mich erinnert, weil du gesagt hast, hier, dann suchst du dir noch eine nette Belohnung aus. Und ich denke dann immer direkt an Aubameyang, keine Ahnung, ob du den noch kennst.
Ja, ja.
Das war der eine, der einfach viel schneller war als alle anderen.
Ich habe jetzt an David Odonkor gedacht. War der nicht auch so schnell bei Dortmund?
Der war auch speedy, aber also ich sage dir, also du musst dir vorstellen, die machen das Sprinttraining ja mit diesen Gewichten, die sie hinter sich herziehen, ja?
Ja, und okay,
dann, ziehen die da 100 Meter Sprints, ne? Und dann siehst du, ey, die sind echt schnell, ja? Und dann setzt der sich das gleiche Gewicht auf und der nimmt halt allen Mitspielern auf 100 Meter nochmal 30 ab. So. Und das ist halt einfach komplett Wahnsinn, so, ne? Und du denkst, okay, deswegen ist er der Mittelstürmer. Der Pass muss einfach nur ankommen. Aber das war ganz interessant, weil ich glaube, fußballerisch war der gar nicht so stark. Der war halt einfach wirklich irre schnell und konnte ein paar lustige Tricks machen. So. Aber vor allem war der irre schnell. Und der war auch nach 90 Minuten immer noch irre schnell.
Genau.
Das war so seine Qualität. Aber
also das nochmal vielleicht als Differenzierung. Es gibt Übungen, die gehören so zum Lebenserhaltungsprozess deiner grundlegenden Technik.
Sag mal zwei am Bass.
Einfach Wechselschlag der rechten Hand über alle vier Seiten hoch und runter, abwärts mit Raking, fertig. Mhm. Linke Hand, vier Finger, vier Bünde.
Okay, alles klar.
Fertig.
Für uns wäre das dann Single Strokes, also rechts, links, repeat, in allen Geschwindigkeiten, Lautstärken und Orchestrierung, rauf und runter. Ich sage immer so, das ist meine Analogie, ich sage immer, was für einen Profifußballer das Lauftraining ist, sind für uns die Single Strokes. Also wenn du egal welches Festival besuchst, egal ob Jazz, Metal oder irgendwas dazwischen, und da spielen sieben Bands auf einer Bühne an einem Abend und du analysierst sieben Drummer, wirst du bei sieben Drummern feststellen, 8 von 10 Filzier spielt basierend auf Single Strokes. Und das Problem ist bei Single Strokes, da kannst du halt nicht rumfuschen. So, also es ist zum Beispiel so, Drummer, der sehr viel mit Double Stroke spielt, Keith Carlock fällt mir als erstes direkt ein, ja? Oder René Kremers fällt mir auch ein. Und dann haben die haben eher so das Drumset höher getuned, eher ein bisschen jazzigeres Tuning und so weiter und so fort. Und dann unterstützt das sozusagen dein Tempospiel, dass du viel mit Bass-Strokes arbeiten kannst und so weiter und so fort. Aber Single-Strokes sind immer so die nüchterne Wahrheit. Also Single-Strokes auf dem Stand-Tom, das ist die Wahrheit sozusagen. Und das hört auch, ne, ich meine, das ist sozusagen die Sub-Headline jetzt hier der Podcast-Folge. Es hört einfach nie auf, damit wirst du nicht fertig. Also du kannst, keine Ahnung, 50 Jahre Schlagzeug spielen oder sagen wir mal 40 Jahre, dann wirst du wahrscheinlich auf dem Zenit deines körperlichen Fitness sein, je nachdem, wann du angefangen bist. Und dann siehst du einfach ein Video von, und jetzt kannst du, egal welchen Drummer da einsetzen, den du gut findest, siehst ein Video und dann spielt der bei einem Trashcan-Ending einfach mal einen wirklich angenehm schnellen Roll über die Toms, denkst, ich müsste mal wieder Single Strokes üben. So. Und das hört nie auf. Deswegen, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Ja. Muss man jetzt eigentlich auch so ein zweites Phrasenschwein hinstellen?
Ja.
Ja.
Und ja, also, aber abgesehen von diesen Übungen, die man einfach immer weitermacht, so egal wie lang man schon dabei ist, egal ob du jetzt als 10-Jähriger Saisonvorbereitung machst im Fußball oder als 40-Jähriger dann noch, mit einem der besten Sportlerverträge aller Zeiten, den er jetzt dann nochmal unterschrieben hat, da in, wo ist das, Saudi-Arabien, glaube ich.
Der spielt immer noch aktiv, ne? Das
ja,
ist
ja,
der
ja.
Wahnsinn. Das und, ist eigentlich unmöglich als Offensivspieler in dem Alter, ne?
Ja, der hat ja jetzt mit Portugal auch immerhin noch diese Nations League gewonnen und der auch noch ein Tor gegen Deutschland, was gegen Deutschland, glaube ich, gemacht und so, ne? Keine und ich meine, es gibt natürlich Kritiker und sowas, aber alleine da nicht völlig abzufallen, ist ja schon mit dem Alter eine Leistung, so, ne?
Jetzt hat er sich, aber das muss man einfach mal sagen, also liebe Zuhörer, wenn ihr mit Fußball nichts in der Kappe habt, gebt mal ein, wann hört Profifußball körperlich auf bei Google oder ChatGPT, und dann stellt ihr fest, für Offensivkräfte, also nicht Torwartspieler. Ja,
genau, wollte ich gerade sagen, nicht Torwart.
Da gibt es so eine relativ magische Altersgrenze, und ich kann euch sagen, ich habe sie tatsächlich schon überschritten. Ich glaube, der Durchschnitt lag irgendwie bei 33,7. Ab dann geht die Kurve ganz steil runter, und es ist halt in 8 von 10 Fällen Knie, so wegen den Belast, also wegen den Richtungswechseln und so. Also die allermeisten steigen erstmal aus wegen Knie.
Ich meine, ich glaube, das geht ein bisschen nach oben irgendwie. Mhm. Da gibt's ja dann auch so Ligen, Italien, wo das Alter nochmal wertgeschätzt wird, die dann da über Erfahrung kommen, so Mannschaften, Mailand und so. Aber egal, vertiefen wir jetzt nicht.
Ja, das Durchschnittsalter. Ich sag das Durchschnittsalter.
Genau, ne? Auf jeden Fall. Ne? Aber das, deswegen ist das halt auch so krass zu sehen einfach. Ne? Mhm. Und es ist im Musikbereich. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn ihr jetzt so, also ich kenne natürlich viele Leute, die dann, sagen wir mal, noch mal 10 Jahre mehr als ich auf dem Buckel haben, die dann auch schon doch körperlich durch ein Leben als Musiker relativ angeschlagen sind, weil am Ende des Tages das, also das hat sogar die Cello-Lehrerin, dem Matti, letztens schon gesagt, so, ne, dass es, als er dann so sagte, ja, hier die Übung, das ist mit der Hand, da tut immer weh und so, ne, und wo sie ihm dann sagte, ja, da muss er halt trainieren, so, ne, das ist halt, da ist Musik machen wie Sport an der Stelle, so, ne, und auch das braucht dann wieder Zeit, da darf man nicht so viel auf einmal machen, etc. Ja. Jetzt habe ich mich abgehangen. Wo wollte ich denn?
Du wolltest fragen, wann ist bei uns Feierabend?
Ja, genau. Ne? Also sagen wir mal so, es gibt ja so Musikstile wie zum Beispiel Jazz, wo die alten Haudegen sehr gefeiert werden und wo man dann ja auch minimalistischer werden kann, spielst nur noch die Noten und so. Aber was macht so ein Metal-Drummer? Gibt's da, also, weil ich kenne auch gerade in der Drummer-Szene, kenne ich eine Menge Leute, die dann ihre ersten Rücken-OPs haben, dies und das so, ne? Da wirst du wahrscheinlich noch viel mehr wissen. Bei Bassisten hast du auch diese typische Geschichte, dann hat man immer mehr Sehnenscheid in Entzündungen und hier muss man mal eine OP haben und dies und das, ne?
Also das kannst du nicht einfach beantworten, aber ich kann, also ich erzähle gern 2, 3 Beispiele, die zeigen, wie krass die Bandbreite sein kann, und ich glaube, die einfache Antwort darauf ist, das kommt sehr auf deine genetische Prädisposition an. Das ist, was ich denke, ohne mich sozusagen für meine, also ohne mich selbst aus der Verantwortung zu ziehen, dass ich mich um mich selber kümmere. So.
Genau, also Ausgleichssport, Rückentraining, was weiß ich, abseits des Drumhockers, ne?
Okay, Ernährung und vielleicht auch beim Spiel selber mal hinterfragen, ist das denn ergonomisch sinnvoll, was ich gerade tue, etc. So. Aber, also es gibt Schlagzeuger, die höchst energetisch bis ins höchste Alter spielen. Mein Paradebeispiel wäre so jemand wie Simon Phillips. Der ist immer noch irre schnell und der ist, ich weiß nicht, war im Moment jetzt, ich frage Google Live, wie alt ist Simon Phillips? Ich sag, der ist 70. Wie alt ist Simon Phillips? Ah, okay, nicht ganz. 68. Dann habe ich ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, kurz, weil ich es irgendwie nur kurz aufgeschnappt habe, wie Nicola Jutta kann seit 1,5 Jahren kein Schlagzeug mehr spielen. Was muss das mit so einem gottähnlichen Wesen machen? Also gar nicht mehr spielen. Er hat gesagt, er hat letztens in einem Interview gesagt, dass er über ein Jahr keine Sticks mehr in der Hand hatte, weil wegen medizinischer Probleme so. Also es gibt Leute, die sind super, ich sag mal, gehen super den Weg der medizinischen Akkuratheit, ja, also im Sinne von perfektes mögliche Ernährung und alles, was du proaktiv tun kannst, um bis ins hohe Alter vital zu sein, etc., 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 etc. So.
Und trotzdem
haben sie mit 45 die erste OP am linken Handgelenk.
Ja.
Und also ein Beispiel für jemand, der, dem ich sagen würde, der hat sich wahrscheinlich nicht so geschont, ist Stuart Copeland, und der ist zum Beispiel für mich ein Wunder. Der spielt ja Traditional Grip, also wie die Jazz-Dudes. Und einer meiner Kinderschüler sagte irgendwann mal nach seiner Hausaufgabe, besonders hätte ihm diese dezente Spielweise gefallen. Wenn Stuart Copeland mal live hat spielen sehen, da ist dezent jetzt nicht das erste Wort, was einem so über die Lippen kommt. Anderes Beispiel für mich, was physiologisch gar keinen Sinn macht, ist Chad Smith. Der Typ ist baumlang, also über 2 Meter. Und ich würde sagen, der hat auf jeden Fall gelebt ist, wie alt ist, wir sind hier so, ja, für so in den 60ern sind ja. Die, ne? Anfang, Mitte 60. Und wie der jetzt immer noch spielt, also Urknallenergie, und wie der sitzt am Set, das musst du mal gucken. Guck dir mal einfach, geh mal nachher bei Google ein. Da musst du kein Orthopäde für sein, zu sagen, das ist nicht okay.
Aber es gibt einfach auch Leute, da wundert man sich, dass sie immer noch einfach da sind, Iggy Pop oder so, ne? Und dann alleine also
Anthony Kiedis wäre jetzt so mein
Wunder. Sagen wir mal so, in diesem höheren Alter ziehe ich sowieso vor jedem Respekt, der überhaupt noch tourt, weil Tourleben an sich ja schon. Also ich meine, wenn man jetzt bei den Stones ist, dann ist es zwar irgendwie einigermaßen angenehm, wahrscheinlich so vom Ringsrum, aber es ist immer noch auf Tour sein, so, ne? Und das ist halt, da hat er auf jeden Fall seine Sachen, also gerade wenn man nicht viele Off-Days hat und so.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen, Slipknot war jetzt in Deutschland.
Ja, ich habe dich vorhin unterbrochen, wie war denn eigentlich das Konzert?
Slipknot,
der Linkin Park meine ich natürlich jetzt gerade, aber egal, sorry.
Ja, warte, da elaboriere ich auch gleich noch eine Minute zu. Also kurz dieses Ding, ich habe von dem Sänger von Slipknot, Corey Taylor, vor ein paar Tagen so ein Interview gesehen, das ist jetzt ein Jahr alt, und da hat er gesagt, dass Slipknot wahrscheinlich noch so 4 bis 5 gute Jahre hat, körperlich, hat er auf sich bezogen. Weil vor allem unter der Kategorie, er zog körperlich so 2, 3 Sachen, die nicht so schön sind. Der ist noch gar nicht so alt, aber ist halt, das ist wirklich High-Intense-Zeug so, ja, für alle. Und der hat so ein bisschen so Knochenproblematik irgendwie. Der hopst im Moment die ganze Zeit mit einem gebrochenen Fuß, der nicht so richtig zusammenhält durch die Gegend. Und er sagt auch so stimmmäßig, das ist halt schon schlimm, was der macht so, ja. Sagt er, da fehlt jetzt noch 4, 5 Jahre irgendwie gehen. Und dann wird's bergab gehen, und auf bergab hat er keinen Bock. So, ne? Und das fand ich schon krass, weil ich weiß nicht, wie alt Corey Taylor ist, aber ich würde sagen, der hat die 50 noch nicht erreicht, würde ich sagen. Anderes Beispiel für mich, wo ich denke so, au, das darf eigentlich auch nicht sein. Ich glaube, du hast es hier mal dann sozusagen auch als Kritik gesagt, so muss man ja nicht so verherrlichen aufschreiben in dem Storyteller-Buch von Dave Grohl. Ja. Ich habe irgendwann mal so ein wie heißt der denn? Auch der heißt ja auch Hawkins mit Nachnamen, ist aber nicht verwandt mit Taylor Hawkins. Der Sänger von The Darkness, der bei dem Taylor Hawkins Tribute-Konzert so einer von den Session-Sängern war und so ein richtig krasser Vocalist ist, also mit klassischer Stimmbildung und richtig was kann. Und er erzählte so anekdotisch, als Dave Grohl dann das erste Mal auf die Bühne gesprungen ist, um zu singen, ja, das war ein Police-Song, so, und quasi 2 Sekunden vorher hat er noch ein Bier in der Hand gehabt und vor allem Zigarette und hat sich vor allem nicht warm gesungen und geht einfach kalt auf die Bühne und macht, was er macht. Und dann kann er dann noch 3 Stunden weitermachen, und er sagt, das ist miraculous, das ist eigentlich nicht, das geht eigentlich nicht so. Also nicht, wenn du nicht danach irgendwie alles da wieder rumoperieren lässt, so, ne? Aber das ist halt, du kannst das tatsächlich nicht wissen, und im Zweifelsfall würde ich immer sagen, versuch dein Instrument, um das jetzt mal wieder hier auf die ganz produktive Ebene zu bringen, versuch doch dein Instrument unter, ich sag mal, physiologischen Gesichtspunkten so wenig schädlich zu bedienen, wie es geht. Ne? Also ich sag mal so, Gitarren- und Bassspieler haben oft bestimmt Schulterprobleme, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also wie mit dem Gurt und so, und dann, dass du immer so eine leichte Fehlhaltung hast. Wir Drummer haben das mit der Schulter oft mit der Hi-Hat, wenn wir gekreuzt spielen, dass die Schulter der Führungshand immer mal ein bisschen weiter vorne ist. Das kann natürlich Fehlhaltung produzieren. Alles, was mit Sehnscheinentzündungen, Handgelenke, Überlastung zu tun hat, muskuläre Überlastung sowieso, gerade im Bereich der Hände. Und bei uns ist auf jeden Fall Bandscheibe auch die totale Achillesferse. Ja. Also ich glaube, Bandscheibe ist bei den Drummern immer das Ding, wo es anfängt, echt problematisch zu werden. So, ne?
Ja. Aber also gesunde Spieltechnik etc. ist natürlich neben dem normalen Ausdauer, Tempo, Technik, Ding, wo man immer dran bleibt, was permanent auf Wiedervorlage sein sollte. Und für alles andere versuch doch dann einfach mal, wie wir das halt hier heute versucht haben, darzustellen, für dich ein funktionierendes Rotationsprinzip zu finden, dass du sagst, okay, ich versuche so und so lange bis dahin an einer Übung, an einem neuen Stück dran zu bleiben, und jetzt erkenne ich gerade so ein bisschen, jetzt geht's nicht weiter, und jetzt mache ich dann mein Päuschen, lass die Synapsen weiterarbeiten, und dann komme ich wieder zurück so ein bisschen.
Und akzeptieren, dass das da mal so ist, dass man gerade nicht weiterkommt, das ist ein Tipp, den habe ich einem Schüler gerade gegeben, der mit Double Bass Drum neu angefangen ist. Bitte jede Übung anfassen, die auf diesem Plan steht, egal wie furchtbar das klingen wird, also furchtbar im Sinne von wirklich, ist da gerade jemand ins Instrument gefallen, furchtbar, also wirklich nicht so, dass man sich das anhören möchte, jede dieser 8 Übungen, die in dieser Routine steht, immer spielen und auch wenn du nicht durchkommst, immer wieder versuchen für den vorgegebenen Zeitraum und akzeptieren, dass das noch nicht so ist, das wird kommen. Ja. Das ist super wichtig und ich glaube Akzeptanz und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du glaube ich auch schon im Laufe dieser Folge gesagt hast, irgendeine Form von System für sich finden, dass einem das dann nicht quasi sozusagen unter den Händen wieder wegflutscht. Also dass du es irgendwie aufschreibst, digital. Analog, egal, oder beides. Dass du zwischendurch mal so auch eine Lernstandskontrolle machst, Videoaufnahme mit dem Smartphone kann jeder machen. Das ist, also da kann es keine Ausreden mehr für geben. Und das ist so wie die Sache mit dem Spiegel, ne? Man weigert sich ein Jahr lang, das zu tun und dann macht man 2 Wochen und denkt, boah, wie dumm bin ich eigentlich gewesen, dass ich das nicht vorher gemacht habe. So, ne? Wirklich. Und das ist aber ganz wichtig. Also zu akzeptieren, dass man jetzt mal nicht weiterkommt. Cool, aber sich nicht automatisch daraus dann so wieder so in so ein Rabbit Hole von, oh, ich kann nix und ich komme nicht weiter und so. Ne? Also nicht quasi nur, weil eine Sache jetzt mal gerade nicht vorangeht, ist ja nicht alles sofort kaputt. So, das ist das vielleicht trennen und aber irgendwie dafür Sorge tragen, dass man da dann nochmal drauf zurückkommt und irgendwie für sich ein System finden. So, dass es nicht so ganz verschütt geht. Ne? Analog, digital, beim Üben bin ich so eigentlich so sehr hybrid. Also die meisten Sachen mache ich handschriftlich und nutze aber natürlich ein paar digitale Tools beim Üben so. Ne? Wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein. Ne? Genau, das mal dazu. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Nicht glaube ich, ich finde das ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
So, und was machst du heute noch, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben? Spieltechnisch?
Spieltechnisch? Ja, ich habe tatsächlich verrückterweise mache ich von den Übungen, die hier auch jeder Anfänger relativ schnell irgendwann kriegt für die rechte oder linke Hand, mache ich genau diese gleichen Übungen. Und zum Beispiel, ich sehe mich schon in Italien auf dem Campingplatz sitzen, wenn ich mal einfach nur für mich jetzt wieder üben kann. Und da bin ich, also da versuche ich auch alles Digitale quasi wegzuschmeißen. Da packe ich auch tatsächlich immer Bücher. Habe ich sogar schon tatsächlich Bücher, die ich eigentlich digital habe, echt nochmal extra als Paper-Ding geholt, um Urlaub dann eben nicht diesen, so weißt du, dann willst du mal abschalten, sonst kommt ja auch wieder eine Mail rein und irgendwas. Das heißt, dafür gibt's definitiv das Übetagebuch auf Papier und auch Bücher und so. Und da einfach mal zu sitzen irgendwie und weiß ich nicht, da freue ich mich total, wenn ich auch diese dumpfen Basics 2 Wochen super machen kann, weil da am Ende eine andere Zahl stehen wird als am Anfang vom Urlaub und das auf macht einfach Fall Spaß.
So, ne? Und das Schöne ist bei solchen Sachen, da ist es dann wieder schwarz-weiß. Das kannst du sehr, sehr schön messen und nicht das Tempo an sich immer das Wichtigste wäre, das ist ja nur das Tool, das dich als Instrumentalist dazu befähigt, zu sagen, okay, ich weiß, bis wohin das geht und ich weiß auch, wie viel Hubraum ich habe. Und wenn du Hubraum hast, das ist ja das, warum ich immer sage so, du musst jetzt nicht der schnellste Drummer der Welt werden, aber guck mal, Musik passiert im Wesentlichen irgendwo zwischen 60 und 185, 190 Beats per Minute so, die meiste Popularmusik hält sich da irgendwo auf. Also wäre es gut, wenn du auch in den extremen Bereichen, also extrem langsam und dann in diesem Bereich extrem schnell, dass du auf jeden Fall ein gewisses Repertoire hast, dass wenn du mal in die Verlegenheit kommst, einen Song zu spielen, wie Oh Johnny von Jan Delay. So, ich könnte jetzt sagen Valerie von Amy Winehouse, aber der ist weit über 200, ne? 213, 214 Beats per Minute oder so. Oder kannst ja Halftime machen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne? Das ist wirklich schnell. Walking on Sunshine hat auch irgendwie um die 200 BPM. Ja. Ne? Also da sind wir schon deutlich drüber sogar. Aber du wirst ja als Bestandteil der Rhythmusgruppe immer mal in die Verlegenheit kommen, einfach mal einen Uptempo-Song zu spielen. Und da musst du ja was haben, was da irgendwie geht. Und am besten nicht so, dass du denkst, boah, ich muss heute aber auch perfekt gegessen haben, damit das so gerade eben noch hinhaut. Das eben nicht, sondern dass du weißt, cool, jetzt kommt ein schneller Song und das ist cool, weil es geht. So. Ja. Und dafür ist das Werkzeug da und dann motiviert es sehr. Mich motiviert es auch sehr, wenn ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier wieder 2-3 Wochen dran bin in den Ferien, dann sehe ich, die Kurve geht ziemlich schön hoch. Und das,
genau, und aber wichtig nochmal, dass du gesagt hast, Geschwindigkeit ist nicht alles. Und ich habe da meistens auch zwei Zahlen. Eine Zahl, die noch eingeklammert ist, weil da die theoretisch die Geschwindigkeit geht, das ist aber noch nicht sauber und es wackelt genau. noch und ja. man spürt den Stress und dies und das ja. so halt.
Ja. Ich unterscheide da immer zwischen Pattern-Tempo und Realitätstempo. Mhm. Pattern-Tempo ist diese eine Sache am besten noch auf dem Practice-Pad mit mittel- bis hohen Rebound unter perfekten Laborbedingungen. Ja. Ja. Und dann gibt es nochmal das echte Leben mit der Band. So. Und da liegen, je nachdem, wie hoch du jetzt sozusagen gerade bist in der Geschwindigkeit oder wie hoch die Notendichte ist oder die Komplexität, da liegen gerne auch mal 10, manchmal sogar 20%. Ne? Also Sachen, die so selber perfekt am perfekt eingestellten eigenen Set so super funktionieren. Da habt ihr Seiteninstrumenten, ist ja Seiteninstrument, das ist immer ein bisschen leichter, weil ihr habt euer Instrument immer an der Griffel. Bei uns ist es ein Riesenunterschied, wenn du an einem anderen Set sitzt, weil das alles aufgebaut ist, ist sofort so, oh, shit. Das ist aber gar nicht so, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Genau, aber sei es drum. Also auch das wäre für Drummer noch ein Aspekt. Kriege ich das auch auf einem fremden Instrument hin? Ne? Und das ist dann sozusagen das Realitätstempo. Also bei mir gibt es auch immer zwei Geschwindigkeiten. Genau. Cool. Ja. So. Nächstes Parkkonzert. Noch ganz schnell abhaken oder was?
Ja.
Okay. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Shitstorm. Ich fand es ganz gut. Aber ich fand die Vorband viel besser.
Wer war denn Vorband?
Das war Architects.
Okay.
Und wie soll ich das jetzt formulieren, dass nicht gleich irgendwie die Linkin Park Ultras mich verkloppen? Also, ich habe Linkin Park schon dreimal live gesehen. Und das war jetzt sozusagen das erste Mal nach dem Tod von Chester Bennington. Und ich bin Fan von der Band. Ich mag ganz viele Songs sehr. Aber von den Bands aus meiner Zeit, muss ich sagen, die ich so bisher live gesehen habe, einmal oder mehrfach, hat mich keine so emotionslos unterhalten. Also das war alles richtig gut und was ich sehr positiv anmerken möchte, trotz Stadion, die hatten einen mega guten Sound, auch die Vorband, auch Architects, das war der Hammer. Also die Architects ist schon so richtig Metal-mäßig, aber die hatten einen präzisen Sound in der Halle, also das hat mich echt umgehauen, weil ich in Düsseldorf in der Arena schon oft Konzerte besucht habe mit phänomenal gutem Sound. Mhm. Und das Linkin Park hatten einen wahnsinns guten Sound, also echt, also Hut ab an die Tech-Crew, auch das visuelle Konzept, also was die mit den Projektionen gemacht haben und wie das so, einfach diese ganze Artwork, sag ich mal, das war schon sehr schlüssige Sprache. Also das war schon Genuss. Energie war auch super, trotz der Affenhitze. Aber es gab dann immer so Momente, wo ich dachte, krass, die spielen jetzt alle Songs, haben auch alle Hits auch noch gespielt so. Und was mich so und ich bin wirklich ein emotionaler Musikkonsument. Also ich bin wirklich kein Konzertkritiker oder so, ne? Aber was mich einfach echt gelangweilt hat, ist, die haben nicht ein einziges Arrangement variiert. Also da gab es nicht eine musikalische Überraschung, nicht einen, ich sag das jetzt mal, what the F-Moment. Nicht einen einzigen. Also nicht, sondern es war genauso, wie wenn du es von Platte hörst. Es war gut dargeboten. Ich finde, auch die Sängerin, die sie haben, Emily Armstrong, ist super. Auch die fand ich vor allem super, wenn die richtig Gas gegeben haben, also wenn die richtig geschrien hat, dann war es ziemlich fett so. Ja, das hat schon Bock gemacht. Aber weil die Vorband, ich habe das noch zu Andi gesagt, boah, das ist mutig, so eine Band vorher auch in so einer Lautstärke spielen zu lassen, weil die haben echt gedrückt so. Und dachte ich so, instrumental, weil ich ja Linkin Park ein paar Mal live gesehen habe, also die bessere Band hat jetzt vorab gespielt so und das auch schon in Kampflautstärke so. Jetzt geht's ja nicht darum, dass ich den besten Drummer sehen will oder den besten, ne, so überhaupt nicht mein Ding bei einem Konzertbesuch. Was ich krass fand, Architects haben mich einfach emotional viel mehr angefasst als Linkin Park und das hat mich so ein bisschen so mit so einem Gefühl hinterlassen.
Ja.
Aber qualitativ war's wirklich wahnsinnig gut. So.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, so. Also ich spiele morgen einen Gig und übermorgen einen Gig und ich bin mir sicher, wir werden auch ungewollte spontan Arrangementänderungen machen, von daher.
Du meinst, ich würde mich komplett glücklich. Wie spielst du denn wo?
Morgen spiele ich in Dortmund, glaube ich. FH Campus Fest, glaube ich.
Ach, lol. Ja. Ja, da komme ich, ist das öffentlich?
Ja, sicher.
Ja, dann komme ich doch mal mit verschränkten Armen vorbei. Und
ich glaube, übermorgen Düsseldorf. Aber für alle, die es jetzt hören, ist ja eh schon vorbei. Aber nächste Woche, ja, merkt euch das, da spielen ja Dustin und ich auf dem Streetfood in Moers mit Reboot am Samstag. Right?
Moers, Moers, schön Verse. Ja, cool, stimmt, wir spielen noch einen Gig.
Am 12.
Ja. 12. 12. 7.
In Schauen Moers. Nach Osten. Genau. Und nächste Woche großes Staffelfinale hier. Und es gibt für euch, wenn nichts mehr schief geht, die dritte Mitmachaktion. Unter anderem, die wird angestoßen.
Oh, angestoßen ist auch gut.
Und genau. Ansonsten, ja, wo ist mein Bildschirm? Würde ich sagen, was hast du ja, heute?
War's das heute?
Erst genau. Nochmal danke, dass ihr quasi den letzten vollen Monat vor der Sommerpause mal wieder zum hörerstärksten seit Bestehen des Podcasts gemacht habt. Da haben wir einen Lauf, das ist mega. Krass. Ich weiß, dass auch ein paar Leute rumlaufen und heftig Werbung machen, weil sie super Fan sind. Ja, echt? Da krass. Ein großes Dankeschön für. Und ja, schön, dass du heute auch wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was mitnehmen konntest, dann blätter rechtzeitig immer eine Seite weiter in Zukunft. Genau. Ja. Und genau, unterstütz uns gerne bei Hauptsache Grooved auf patreon.com und mach uns natürlich auch gerne eine schöne Rezension auf den Lieblingsplattformen oder gib uns da eine Sternebewertung. Das freut uns sehr. Und ja, dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche nochmal zum Finale. Und bis dahin.
Hauptsache Grooved. Thank you.